Und so möchte ich uns grüßen mit dem Spruch für diesen dritten Sonntag in der Passionszeit, am Sonntag Reminiscere, das heißt übersetzt Gedenke. Und aus dem Psalm, aus dem dieser Name entnommen ist, da heißt es: Gedenke, Herr, unserer in deiner Barmherzigkeit. Da haben wir es wieder, auch an diesem Sonntag. Ich lade Sie ein, dass wir auf den Wochenspruch hören für diesen Sonntag aus Römer 5, Vers 8. Und da heißt es: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ohne Vorleistung.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Herr segne an uns dieses Wort.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Ich habe mal was mitgebracht. Wissen Sie, was das ist? Das wird in der Fachwelt der Schirembel genannt. Und in der medizinischen Fachwelt ist dieses Buch ebenso verbreitet wie die Bibel in der Kirche. Und in diesem Buch, das ist ein Lexikon, da stehen sämtliche bis heute bekannten Krankheiten drin. Wenn man sich eingehender damit beschäftigt, dann fragt man sich, meine Güte, was es alles gibt. Und wenn man etwas positiver drauf ist, dann sagt man, schau an, was ich alles nicht habe. Aber insgesamt ist es eben doch so, dass da viel Leid zwischen diesen beiden Buchdeckeln steckt. Mehr Schrecken als Trost. Warum? Warum so viel Leid? Wenn der liebe Gott unsere Zeit hier schon befristet, warum können wir dann nicht in aller Ruhe leben, ohne Krebs, ohne Parkinson, ohne Alzheimer, ohne irgendwelche Viruspandemien und vielem mehr? Warum ist dieser Schirembel dicker als meine Bibel? Kritische Geister kommen ins Fragen. Erzürnt, enttäuscht, verbittert, voller Schmerz. Warum? Warum? Und das ist gerade auch für den Glauben wohl nicht nur eine, wenn nicht sogar die älteste und heikelste Frage. Und in Passionszeiten kommen wir da nicht drum herum. Erklärungen gibt es ja, mehrere. Aber ob ich ihnen folgen möchte, ob ich die annehmen kann? Also eine Erklärung zum Beispiel: Durch die Krankheiten straft Gott uns. Oder er stellt uns zumindest mit unserem Glauben auf die Probe. Ich kann nur sagen, das kann es nicht sein. Für mich nicht. Das kann es nicht sein, denn warum sollte Gott so willkürlich strafen und die einen schwer strafen und die anderen heil davonkommen lassen, meiner Meinung nach oftmals die Falschen? Wer so etwas glauben will, also mir fällt es schon schwer zu sagen, meinetwegen, ja. Es wird so viel Unheil auch damit angerechnet, sich selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Ich weise so eine Sicht weit von mir, übrigens Jesus auch. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie mal ins Johannesevangelium im Neuen Testament, Kapitel 9, die ersten Verse. Da weist Jesus die Warum-Frage zurück, warum einer gerade diese Krankheit in dieser Art so lange schon hat. Dann gibt es ja die Einschätzung, wie sie zur Zeit der Aufklärung der kleine Physiker Georg Christoph Lichtenberg im beschaulichen Göttingen geäußert hat. Er hat so von seiner kleinen Stadt die Welt und auch das Leid betrachtet und hat eine Frage gestellt. Die Frage: Gott, könnte er ein Stümper sein? Ja, ich gestehe, diese Frage hat etwas, wenn man gerade enttäuscht, verbittert, voller Schmerzen und voller Leid ist. Ein perfekter Körper eines 17-Jährigen und dann bricht da auf einmal Leukämie aus. Gott, ein Stümper? Ich gestehe dann aber auch, dass ich sagen muss, nein, das kann es auch nicht sein. Denn ein Gott, der so stümperhaft Fehler macht, ups, ach, Entschuldigung, ist mir was daneben gegangen, sorry. Ach, schon wieder, meine Güte. Der ist wohl eher ein Göttchen irgendwie in einer Unterhandabteilung im Himmel, aber nicht Gott. Das kann es nicht sein. Warum so viel Leid? Auch andere Antworten stellen mich nicht zufrieden, auch wenn sie schon mehr beinhalten, worüber ich nachdenken möchte für mich. Also zum Beispiel die Antwort, dass Gott nicht verantwortlich ist für das Leid in der Welt. Das sind wir Menschen. Und in sehr, sehr vielen Stellen, sehr vielen Fällen stimmt diese Antwort auch. Und es ist geradezu unredlich, Gott die Verantwortung für das zuzuschieben, was wir als Menschen zu verantworten haben. Wenn Menschen Unrecht tun zum Beispiel. Gott hat so oft, auf so vielfältige Weise eindeutig klargemacht, dass das nicht sein Wille ist, weil das Leben zerstört, das Leben so nicht gelingen kann und dass er wirklich was dagegen hat. Und wenn jemand 70 Stunden in der Woche arbeitet und ein, zwei Schachteln Zigaretten am Tag raucht, dann einen Herzinfarkt bekommt, dann ist das auch nicht Gottes Verantwortung. Aber hätte Gott uns Menschen nicht wenigstens anders programmieren können? Also, dass wir nicht so eine blödsinnigen Sachen machen? Oder könnt ihr uns nicht wenigstens jetzt umprogrammieren? Auch das ist für mich kein annehmbarer Gedanke. Umprogrammieren. Das ist nicht nur technisch, das ist nicht menschlich und schon gar nicht göttlich. Wir wären nämlich keine lebendigen Wesen, wir wären höchstens dressierte Tiere. Aber wir wären kein Gegenüber für Gott. Kein verantwortungsfähiges, verantwortungsvolles, verantwortungswürdiges Wesen. Das meint die Bibel, wenn sie gleich am Anfang schreibt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und wenn es Ebenbild heißt, dann meint es ja nicht, dass wir aussehen wie Gott, sondern dass wir gegenüber sind, dass wir ihm antworten können, dürfen. Und das braucht Freiheit, keine Programmierung. Gott hat uns in Liebe zur Freiheit geschaffen. Verantwortlich. Auch mit dem Risiko, dass die Antwort falsch ist. Also sprich, eine negative Antwort auf seinen lebensfreundlichen, guten Willen. Die Menschen, wie Marionetten zu steuern oder wie Computer zu programmieren, dass sie ja nichts Böses tun können, das hätte nichts mit Freiheit. Das hätte nichts mit Liebe und auch nichts mit Vertrauen zu tun. Das wäre keine Beziehung, sondern das wäre Zwang, Programmierung und damit lieb und leblos. Gott aber ist Liebe. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Gott ist Liebe. Und das sehen wir durch Jesus auch durch und durch, immer und immer wieder. Und beim Leben geht es um Beziehung. Und es geht, weil es um Liebe geht, um Vertrauen. Und es geht um Freiheit. Das reicht bis, ja, aus gutem Grund, bis in die Menschenrechte hinein, auch wenn sie es gar nicht mehr Gott als Grund nennen. Aber nochmal zurück zur Frage: Warum so viel Leid? Warum? An vielen Stellen ist das Leid nämlich nicht menschengemacht, sondern völlig ohne menschliche Ursache. Naturkatastrophen, Krankheiten, Schicksalsschläge, da gibt es so viel. Und auch bei den Naturkatastrophen erklärt Umweltverschmutzung und Ähnliches manches, vieles, aber längst nicht alles. Auch bei Krankheiten. Die kleinen Naturkatastrophen in unserem Körper, in unserer Umgebung. Warum? Warum? Ein ewiges Rätsel? Ein ewiges Geheimnis, auch für uns Christen? Warum? Ein ewiges Rätsel und ein Geheimnis auch für uns Christen. Ja? Mit dieser Antwort, so unbefriedigend sie ist, also mit der möchte ich mich am ehesten anfreunden, beziehungsweise ich möchte mich auf sie einlassen. Ob ich mich mit ihr anfreunden kann, gut, das weiß ich nicht. Ich möchte ihr am ehesten zustimmen und mein Unverständnis, mein Zorn auf all diese Krankheiten, auf all das Leid, auf all das, was ich nicht verstehe, ich möchte es hinten anstellen. Wurde bemerkt, nicht wegstellen, nicht wegstecken. Hinten anstellen möchte ich es und trotz allem Vertrauen wagen, trotz allem Gott glauben. Ich weiß, das fällt schwer, mir auch. Und ich weiß auch, damit beantworte ich nicht alle Warum-Fragen. Viele, viele eben nicht. Aber ich will nicht loslassen von der Hoffnung, dass hinter all dem Fragen und all dem Klagen und Leiden und Nichtverstehen ja etwas steckt, dass Gott etwas daraus machen kann. Ich will nicht ablassen von der Hoffnung, dass hinter all dem eine helle Klarheit herrscht, in deren Angesicht sich meine Fragen und Klagen einmal auflösen wie der Nebel im Sonnenschein. Paulus sagt in Römer 8, also wir sind drei Kapitel weiter jetzt als der Text, den wir gerade gelesen haben. Er schreibt: Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht gewichtiger sind als die Herrlichkeit, die Gott uns zeigen wird, in die er uns durch Jesus hineinnimmt. Klingt erstmal nach Vertrösten. Die Passionszeit, die wir in diesen Wochen durchleben und wo wir jetzt fast zwei Wochen hinter uns haben, wo wir also mittendrin stecken, die mutet uns zu, trotz allem Vertrauen zu wagen, trotz allem, was uns kränkt und was uns schwächt, und diesen letzten Halt nicht aufzugeben. Das wäre aber eine Forderung, eine Überforderung, wenn sie nicht ebenso auch den Grund dafür nennen würde, dass wir das tun können. Vertrauen dennoch, hoffen in alledem. Und Paulus spricht diese Begründung aus. Wir haben sie von Martin Fun gehört. Durch Jesus, also durch sein Leiden und Leben, durch sein Sterben und Auferstehen, rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aha, also doch Vertröstung. Dann sagt er aber mehr noch, nicht nur das. Er sagt, Bedrängnis bringt Geduld, Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Wie, warum denn nicht? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Liebe Gottes ist doch nichts anderes, als wir an Jesus sehen, dass sie nicht aufhört. Dass keine Ungerechtigkeit sie überwinden kann. Dass kein Leid sie kaputt kriegt. Dass kein Tod sie beendet. Sondern dass Gott durch die Auferstehung das letzte Wort behält. Und dass er uns, nicht nur Jesus, sondern dass er uns durch Jesus am Ende vollenden wird, hindurchträgt, hindurchführt. Damit ist das Leid nicht weggenommen. Aber Paulus kann im 8. Kapitel am Ende sehr persönlich sagen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, dass weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, dass weder Hohes noch Tiefes noch irgendetwas anderes uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und dass letztlich alles uns zu diesem Ziel dienen muss. Was ist das anderes, als noch im Leid zu beten, wie wir es vorhin im Psalm 25 getan haben, wie wir es auch auf unseren Zetteln haben? Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Die Gefahr ist da. Der Eindruck besteht. Sieh an meinen Jammer. Sieh an mein Elend. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich hoffe, ich traue auf dich. Alles, was wir nicht verstehen, ist in der Hoffnung, die Jesus begründet hat, aufgehoben. Aufgehoben heißt nicht weggenommen, sondern aufgehoben heißt, wir sind in der Liebe Gottes durch Jesus Christus aufgehoben. In allem, was ist, in allem, was kommt. Das gilt. Passionszeiten ohne Ostern wären zum Verzweifeln. Für jeden von uns, früher oder später. Aber das ist nicht nötig. Denn durch Jesus ist keine Passionszeit ohne Ostern. Auch für uns gibt es Ostern. Und das lässt die Passionszeiten nicht verschwinden. Das lässt sie aber nicht übermächtig stehen und in ihrer zerstörerischen Kraft, ja, das letzte Wort behalten. Das hilft, sie zu überwinden, zu durchschreiten, durchgetragen zu werden. Denn das Leid ist weder das Ende noch ohne Ende. Nicht endlos. Interessant finde ich dabei allerdings, dass das nicht so etwas ist, wo wir sagen, ja, dann lass uns mal weiterziehen und nicht weiter klagen, denn wir haben Hoffnung, alles kein Problem. Sondern diese Hoffnung lässt Raum zum Klagen. Über das, was wir nicht verstehen. Über das, woran wir leiden. Das spürt man in den Psalmen und das spürt man auch immer wieder bei Paulus und auch überhaupt im Neuen Testament. Wir müssen nicht so tun, als wäre das alles kein Problem. Und dazu möchte ich abschließend zwei ganz kurze Geschichten erzählen, die auf ganz unterschiedliche Weise eben das deutlich machen, dass da Raum zur Klage ist und zum Hoffen. Ein Kollege schreibt, einmal hatte ich mitten in einer Versammlung den Eindruck, es wäre für einige Leute hilfreich, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um Gott zu vergeben. Für das, was er ihnen in ihrem Leben getan oder nicht getan hat. Natürlich fügte ich hinzu, hat er nicht wirklich irgendetwas Falsches getan, aber das ist ja gerade das Problem. Groll und Enttäuschung beginnen zu faulen in uns, wenn sie keinen Ausdruck finden. Und der Gott, den ich kenne durch Jesus, ist durchaus in der Lage, mit den Verletzungen fertig zu werden, die wir empfinden, besonders wenn wir unsere Klagen an ihn richten. Ein Jahr später traf ich eine Frau, die mir schilderte, wie diese paar Minuten Offenheit gegenüber Gott ihre Beziehung zu ihm und ihr Leben revolutioniert haben. Nicole ist 35 Jahre alt. Sie lebt in Münster und ist von Geburt an blind. Sie hat nur eine Schwester, die ebenfalls blind zur Welt gekommen ist. Anders als Bartimäus in Markus 10 wurde Nicole nicht von ihrer Blindheit geheilt. Und doch strahlt sie eine große Portion Zuversicht, Hoffnung aus. Sie kämpft für Rechte Behinderter und für barrierefreie Räume in der Stadt. Eine aktive junge Frau. Was ist ihr Geheimnis? Im Deutschlandradio erzählt sie es ganz offen. Ich habe zum Glauben an Gott gefunden. Jetzt weiß ich, auch mein Leben, ja, auch mein Leben hat Würde. Ich bin von Gott geliebt. Und er hat mir gesagt, der Herr gibt dir die Kraft, obwohl dir Grenzen gesetzt sind. Der Herr gibt dir Kraft in deinen Grenzen. Das ist ihr Geheimnis. Diese Hoffnung, die wir durch Jesu Leben und Leiden, durch sein Sterben und Auferstehen haben, lässt Raum zum Klagen über das, was wir nicht verstehen und woran wir leiden, aber gibt uns auch Raum zum Hoffen in alledem, was unser Leben eng macht und zu zerdrücken droht. Und das gibt uns letztlich Freiheit zum Leben. Letztlich sogar zum ewigen Leben. Aber nicht allein das, sondern wie Paulus schreibt, schon hier. Durch Jesus rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber schon jetzt, Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung und die lässt nicht, schon jetzt, nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich lade ein zum Gebet. Mein Gott, wie viel Leiden, Krankheit, Tod, Trauer, Einsamkeit, enttäuschte Liebe, Hunger, Unterdrückung, Krieg und Katastrophen. Oft schaue ich weg, weil ich es nicht ertrage. Ich danke dir, dass du mir Hoffnung gibst, dass du uns Hoffnung gibst. Durch den Tod und durch die Auferstehung deines Sohnes. Er ist das Licht, das die Finsternis vertreibt, der Friede in allem Streit, das Leben mitten im Sterben, auch für mich, auch für uns. Gott, dir sei Dank. Amen.